Aber gut, jetzt sind wir hier bei unserem Gespräch mit Professor Claudia Weber. Sie ist Professorin an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Gewalt- und Diktaturengeschichte des 20. Jahrhunderts, Kulturgeschichte des Kalten Krieges, Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechenpolitik in transnationaler Perspektive, was heute und in der ganzen Veranstaltung schon zur Sprache gekommen ist. Unmittelbar im Zusammenhang mit dem Thema unserer Konferenz steht das 2015 herausgegebene Buch unter dem Titel Krieg der Täter, Massenerschießungen von Katyn sowie mehrere vom Umfang her kleinere Publikationen. Professor Marek Zbura ist Leiter am Lehrstuhl für germanische Philologie und Mitarbeiter des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien der Universität Breslau, also Wrocław. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit und unzähligen Publikationen sind deutsche Literaturgeschichte, deutsch-polnische Literatur, kulturelle Verbindungen, polnische Literatur des 20. Jahrhunderts, die Geschichte der Deutschen und des deutschen Kulturerbes in Polen sowie deutsch-polnische Beziehungen. Direkt im Zusammenhang mit dem Thema der Konferenz steht unter anderem das 2012 von Professor Zbura zusammen mit Professor Ruchniewicz herausgegebene Buch Zwischen Sowjetrussland und Deutschland, Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz, einem intellektuellen Schriftsteller und Zeitzeugen, der hier mehrmals zitiert wurde. Bitte sehr. Ich würde erstmal mit Frau Professor Weber anfangen. Sie waren jetzt am Wochenende, ich glaube, dienstlich, glaube ich, ja, in Moskau. Was hat Sie hingeführt?
Ja, also Gott sei Dank, das kann ich so sagen, hat das Deutsche Historische Institut in Moskau sein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das war nicht so sicher, dass das jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten Monaten weiter existieren würde. Und aus dem Grund war ich in Moskau und die Akkreditierung ist auch durch. Bisher war es immer so, dass die Mitarbeiter dort 3-Monats-Visa hatten und dann immer wieder neu akkreditiert werden mussten. Jetzt haben sie Arbeitsvisa, können vernünftig arbeiten und es war eine wunderschöne Feier und ein sehr schöner Anlass. Ich wollte noch hinzufügen, 2007 ist Katyn, der Film, in Moskau und in St. Petersburg schon in den Kinos gelaufen. Also auch in den Hauptstädten. Also das lief dann natürlich nach dem Flugzeugunglück, war das alles ein bisschen größer und dann lief es im russischen Fernsehen in ganz prominenter Sendezeit. Aber die Premieren waren in Moskau und in St. Petersburg 2007. Dieses Films, da gab es die große Hemmung, diesen Film zu zeigen. Also das hat man dann in der Politik, wie ich ja auch schon gesagt habe, sehr schnell den Umschwung bekommen, so Mitte der 2000er Jahre. Wir geben das besser zu, da können wir sowieso nichts mehr machen und halten das, was noch verdeckt ist, also die ganze Rehabilitationsfrage, das halten wir dann unter Verschluss und öffentlich sagen wir, ja, ja, tragisch und Kriegsverbrechen, kein Problem. Und suchen uns dann eben noch was. Also haben Sie jetzt gefunden mit 1920, mit dem polnisch-russischen Krieg, womit wir dann die polnische Seite auch immer wieder ein bisschen anpicken können. Also Katyn ist, das anzusprechen ist ein großes Problem, wenn man ins Archiv geht in Moskau, kriegt man nichts mehr. In der öffentlichen Debatte ist das eben ein tragisches Kriegsverbrechen.
Sie haben gesagt, das Treffen hätte vielleicht nicht stattfinden können. Aus welchem Grund? Jetzt, ich meine jetzt in Moskau. Des Deutschen Historischen Instituts, weil Sie meinten, ja, es hat stattgefunden, aber es gab vielleicht Befürchtungen, dass es doch...
Ja, na, wir wussten nicht, also in den letzten Jahren, ich bin ja da nicht so beteiligt, ich bin auch nicht im Beirat, aber ich kenne natürlich die Kollegen seit vielen Jahren und wir arbeiten eng zusammen. Also die Frage der Akkreditierung stand immer im Raum. Also das ist ja die Politik in den letzten Jahren ein bisschen gewesen, eben NGOs stärker zu kontrollieren und auch ausländische Institutionen in Moskau stärker zu kontrollieren. Und das war nicht klar. Und ich denke, das ist aber jetzt geschehen und das zeigt auch so ein bisschen ein Umlenken momentan in der russischen Politik. Also ich merke da schon eine gewisse Entspannung wieder, auch im Hinblick auf die Ukraine. Also man weiß ganz genau, die Krim, das war für die russische Bevölkerung wichtig, da konnte man punkten mit. Mit der Ukraine kann man jetzt nicht besonders mehr punkten, das ist ein Problem. Also mehr Syrien und versucht dann da eben so eine Entspannung hinzukriegen. Und ich glaube, auch das war ein Hintergrund, warum man jetzt das DHI auch auf Dauer gestellt hat, worüber wir alle sehr glücklich sind.
Also, das ist nicht so, dass das Bestehen des historischen Instituts irgendwie...
Naja, also wenn die Mitarbeiter keine Verlängerung des Visums mehr bekommen, was soll man dann machen? Und abgebrannt ist es auch vor einem Dreivierteljahr. Also,
ja. Aber ich glaube, das Institut ist keine NGO-Organisation, nein, sondern eben, das ist ein Unterschied. Also die NGOs werden natürlich ja benachteiligt, die werden auch zum Teil zum Aufgeben gezwungen, aber ein deutsches historisches Institut ist quasi schon eine staatliche Einrichtung, also ist schon ein Politikum. Also Herr Professor Sebura, also Marek, du hast eben hier mit dem Film auch hier etwas erläutert und das Thema unseres Gesprächs, also sagen wir, das allgemeine Thema heißt hier, ob es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, zu einem konstruktiven Dialog zu kommen, jetzt zwischen Polen und Russen, wie die Deutschen und die Polen eben nach, sagen wir, spätestens 89 eben dazu gekommen sind. Aber es gab auch einen Brief der polnischen Bischöfe von 65, das sind schon 50 Jahre, doch 50 Jahre her, also ganz glatt. Und gibt es da vielleicht Möglichkeiten, gibt es da Parallelen in diesem, sagen wir, Annäherungsprozess? Denn da gibt es auch Schwierigkeiten, nicht nur auf der russischen Seite, sondern eben durch diesen tragischen Unfall in Smolensk, eben auch ein Teil der polnischen Eliten stellen sich quer dagegen. Wenn ich jetzt Ihnen das nicht zeige, können Sie sich das bildhaft vorstellen. Eine Wochenzeitschrift in Polen hat ein Titelblatt in einer Ausgabe veröffentlicht, wo direkt an Katyn angeknüpft wird, und zwar ein polnischer Soldat oder Offizier in polnischer Uniform wird von einem russischen Soldaten erschossen, also mit der Pistole. Und derjenige, der erschossen wird, ist Lech Kaczynski, und der andere, der erschießt, ist Donald Tusk.
Ja, meine Damen und Herren, ein weites Feld, ein weites Feld. Diese Fragestellung, um vielleicht noch darauf kurz zurückzukommen, worüber wir gerade gesprochen haben. Damals nach dieser Katastrophe, nach diesem Flugzeugabsturz, haben sich ja Anzeichen gemehrt, mehrten sich die Anzeichen, dass es vielleicht doch vorsichtig unter dem Eindruck dieser Katastrophe, dass es ja vielleicht vorsichtig zu einem wirklichen Dialog zwischen Russland und Polen kommen könne. Nur nach einem Jahr, nach zwei Jahren, im Grunde genommen, kam es zu einem ziemlich abrupten Bruch. Und weshalb es zu diesem Bruch kam, das war der erste Zwischenbericht dieser russischen Kommission zur Untersuchung der Flugzeugkatastrophe. Worin in diesem Bericht die Russen die alleinige Schuld der polnischen Seite in die Schuhe geschoben haben. Und das hat sofort zu einer totalen Verschlechterung der politischen Großwetterlage herbeigeführt. Ja, ob es ja Versuche hat, ob man diesen russisch-polnischen oder polnisch-russischen Dialog mit dem deutsch-polnischen Dialog vergleichen kann. Ja, das kann man nicht vergleichen, aber es gab schon Initiativen und es gibt schon Initiativen, nur die Sache ist, wie sie realisiert werden. Es gibt schon zum Beispiel diese russisch-polnische Gruppe für die schwierigen Geschichtsthemen. Nur an der Geschichte dieser Gruppe, dieses Historiker-Teams, wurde Anfang der 2000er Jahre, 2002 oder 2003, Putin kam damals nach Polen, dieser Team wurde damals gegründet. Dann wurde die Arbeit im Grunde genommen dieses Teams lahmgelegt. Dann 2008 wieder aufs Neue aufgenommen. Und dann wiederum blieb das Geschichte. Interessant ist zu beobachten, wie die Tätigkeit dieser Gruppe, es liegen schon Publikationen vor, ein hochinteressantes Buch zum Beispiel ja zu den weißen Blöcken in den deutsch, ja, in den polnisch-russischen Beziehungen, über 1000 Seiten stark, wie die Tätigkeit dieser Gruppe ja in Polen beurteilt wird. Also während die liberale Presse, das liberale Lager das Vorbestehen dieser Gruppe ja begrüßt, dann heißt es auf der rechten Seite, es ist ein Zeichen der Unterwerfung unter die ja, russischen politischen Forderungen und so weiter und so fort. Also, dass der Team ja aufgelöst werden sollte. Das ist zum einen. Dann gab es ja, es gibt ihn nicht mehr, dieses Komitee für die Strategie der polnisch-russischen Beziehungen auf der Außenministerebene. Die letzte Sitzung fand, glaube ich, vor 2 Jahren statt, 2013. Und dann wurde ja dieser Dialog dann ja auf einmal abgebrochen. Also Ukraine, selbstverständlich, steht ja im Hintergrund. Auf dieser Ministerebene wurde damals noch 2013 ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet, und zwar das Jahr 2020, polnisch-russischer Kulturdialog oder so ungefähr, hieß das Papier, aber es bleibt im Moment nur Papier, es wird nicht realisiert. Und was ist es in diesem Zusammenhang? Es wurde für 2015, es wurde ein polnisches Kulturjahr in Russland geplant und es wurde ein russisches Jahr, Kulturjahr in Polen geplant. Und das wurde dann, also ab Januar hätte das laufen sollen, viele verschiedene Kulturveranstaltungen in Polen und Russland. Es wurde dann im Herbstjahr von der polnischen Regierung, also ganz offiziell von der polnischen Regierung, abgeblasen. Das waren im Vorfeld des Krieges in der Ukraine, wo die ja, so hieß es ja in der offiziellen Erklärung, wo die Flugzeuge vom Himmel geholt werden, abgeschossen werden, dass man da keine gemeinsamen Kulturveranstaltungen mit Russland organisieren darf.
Und darf so ich dir jetzt ins Wort fallen? Es war auch so begründet, dass eigentlich im Mittelpunkt seines Jahres nicht die tragischen Ereignisse, so wie zum Beispiel der Abschuss des Flugzeuges, also der malaysischen Airline, stehen soll und so andere Probleme, sondern das sollte ein Schritt zur Annäherung sein. Deshalb schätze ich, also keine schlechte Entscheidung in dem Zusammenhang, wo man die Beziehungen erstmal vielleicht verbessern will. Jetzt vielleicht eine Frage an...
Aber noch vielleicht in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich ja in diesem... Propaganda, Krieg um die Ukraine, sicherlich mal mitbekommen, dass sich zum Beispiel ja die russischen Intellektuellen ja im Grunde genommen ja fast hundertprozentig, nein, vielleicht nicht hundertprozentig, aber die exzellente Mehrheit, also dass sie sich ja hinter den Putin stellen. Und im Zusammenhang mit der Abblasung dieses Jahr polnischen, russischen Jahres in Polen und Russland, es ist ja schon interessant, dass sich ja viele ja polnische Kulturschaffende ja in diesem Zusammenhang ausgesprochen haben gegen die Durchführung dieses Jahres.
Unter diesen Umständen, klar. Ja, unter diesen Umständen. Also jetzt würde ich einen kleinen Schwenk zurück machen, und zwar Frau Professor Weber, die Nazi-Verbrecher und Nazi-Verbrechen wurden stets hier, also in Deutschland, behandelt, und zwar nach dem Krieg, erstmal durch die Alliierten, klar, Nürnberger Prozesse. Und dadurch kam es doch zur Demokratisierung Westdeutschlands, also auch quasi, ja, man hieß es damals Reedukation. Und auf jeden Fall hat die deutsche Bevölkerung mitgemacht, also zumal die im Westen, wenn ich das sage, das war eine freie Bevölkerung in einem freien Staat, auch wenn es erstmal besetzt war. Aber was ist eigentlich... Gut, die Sowjetunion kennen wir alle einigermaßen, aber was ist mit den Verbrechern von damals geworden und warum wurden eben sie anders behandelt als die in Westdeutschland?
Also wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe, meinen Sie die sowjetischen Kriegsverbrechen, ja, und deren juristische...
Also meine ich jetzt die Verbrecher, die also mit Katyn zu tun hatten, die selbst erschossen haben, also Borkin und so ein paar andere?
Ja, es gab ja in den 90er Jahren, also erst unter Gorbatschow, wobei ich da auch nochmal sagen will, dass Gorbatschow die Freigabe damals, 89, 90 dann, also die Zugabe, das Eingeständnis, äußerst widerwillig und wirklich nur auf großen Druck hin gemacht hat. Das war kein Ruhmesblatt, damals der Gorbatschowschen Perestroika, das war dann eigentlich erst Jelzin. Und dann im Zuge auch von, da gab es ja Untersuchungskommission, auch, es sind auch ein paar Verfahren eröffnet worden gegen ein paar Täter lokaler NKWD-Organisationen, oder lokale NKWD-Verwaltung, die bei den Erschießungen beteiligt gewesen waren, die sind dann eingestellt worden. Und das meine ich auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich will das ja überhaupt nicht jetzt sagen, Katyn ist kein Problem mehr in der russischen Politik. Genau das ist das Problem. Also die Rehabilitationsforderungen, die es gegeben hat von polnischer Seite, die Verfahren, die eingestellt wurden, die nicht wieder aufgenommen worden sind. Also genau da, wenn es um die Verurteilung und juristische Aufarbeitung der sowjetischen Kriegsverbrechen geht in Russland, dann sieht es düster aus. Das kann man auch gar nicht anders sagen.
Das muss man vielleicht eher sagen und ergänzen, wenn Sie erlauben, in was für einem Zusammenhang das alles steht, dass sich auf einmal der Jelzin nach Gorbatschow so bereitwillig erklärt, über Katyn offiziell zu reden, den Mordbefehl.
Na, den Erschießungsbefehl freizugeben. Ja.
Das wurde ja ins Internet gestellt und so weiter. Wissen Sie, das damals gab es ja 91 ja diesen Augustputsch. Und Jelzin hat daraufhin ja die Kommunistische Partei verboten. Und er brauchte eine Legitimation zum Verbot dieser Partei. Und deshalb ließ er eine Historikergruppe bilden, die ja sein Postulat dieses Verbotes ja irgendwie historisch legitimieren sollte. Dass die Kommunistische Partei im Grunde genommen eine verbrecherische Organisation gewesen war. Das ist ja der Zusammenhang.
Ich habe hier auch diesen Brief der polnischen Bischöfe erwähnt, nicht deshalb, weil ich so kirchlich oder religiös gebunden bin, aber das war ein Politikum. Und zwar, das wurde auch in Polen damals, also ist unter der kommunistischen Regierung, sehr, sehr scharf kritisiert. Man hatte eigentlich kritisiert, dass sich die Bischöfe anmaßen, also quasi im Namen des polnischen Volkes hier was zu sagen. In dem Sinne hat es eher der Wahrheit entsprochen, weil auch ganz viele Polen sowieso katholisch und so auf die Kirche hörten. Auch wenn ich alle sozusagen so schnell für eine Entschuldigung, für eine Versöhnung mit Deutschland waren. Aber auf jeden Fall stand auch in dem Brief ein wichtiger Satz, wir vergeben und bitten um Vergebung. Das heißt, man hat sozusagen also als Kirche auch die Schuld Polens oder der Polen auf sich genommen, und zwar in Sachen der Vertreibung mitzuwirken. Denn die Vertreibung war nicht von Polen angeordnet, das war schon in Jalta und so. Die Westalliierten haben die Westverschiebung betroffen, hier die Entscheidung getroffen. Aber gut, die polnischen Behörden haben es auf jeden Fall durchgeführt. Und das war sozusagen der Auslöser der Kritik. Auf der anderen Seite der Brief war nicht nur an die westdeutschen Bischöfe gerichtet, das war auch an die Kirche in Ostdeutschland und auch in West-Berlin. Das ist auch, jetzt wird das nicht so oft betont, aber das war auch ein Politikum, dass man sozusagen auch die DDR-Regierung übergangen hat in der Frage. Also, und jetzt eine Frage jetzt an Professor Weber. Gut, es gibt natürlich ja Bestrebungen auch in Russland seit wenigstens, sagen wir so 15, 20 Jahren, eben in diese Richtung zu gehen. Aber eine solche, Jelzin hat sich entschuldigt und sagte auch expressis verbis, vergebt uns, wenn ihr es könnt. Wenn ihr es könnt. Ja, verzeiht uns gut. Ja, richtig so. Genau. Aber eigentlich gab es seitdem keine solche Initiative in Russland. Keine so vom Staat her.
Ich meine, in den 90er Jahren haben wir unheimlich viele Initiativen.
Ja, gut, aber also, keinen solchen Brief in dem Sinne. Jelzin war der Einzige, der es so formuliert hat, und zwar...
Ja, aber was wir in den 90er Jahren haben, also wir haben einmal die symbolische Geste von Jelzin, die immens wichtig gewesen ist. 2010...
Die von Jelzin, von dem man nicht spricht, ja. Die von Jelzin.
Ja, wenn er dann noch fallen konnte. Aber wir haben 2010 wird in der russischen Staatsduma Katyn als Kriegsverbrechen. Ja, ja. Das ist ein staatlicher Akt mit einer immensen symbolischen Bedeutung.
Ja, ja.
Als Kriegsverbrechen,
ja,
Moment, ja. Als Kriegsverbrechen, also das gibt es schon. Und in den 90er Jahren, arbeiten Historikerinnen wie Natalia Liebedewa, der man unheimlich viel zu verdanken hat, also die polnische Seite genauso wie die deutsche Seite, an der Aufarbeitung dieses Verbrechens. Da sieht man schon eine sehr starke, ein sehr staatliches, historiografisches, geschichtswissenschaftliches Engagement. Das lässt danach, als ich 2007 wieder in Moskau war und mich auch mit Natalia Liebedewa traf, waren wir damals, es ist immer ganz gut, auf solche Jubiläumsfeiern zu gehen, zu einer Jubiläumsfeier des staatlichen Verlages, russischen Staatsverlages. Ihre ganzen Bücher waren nicht mehr da zu Katyn, die waren alle verschwunden. Also das hat sie persönlich sehr geärgert. Also, sie meinte, ich habe so viel gearbeitet, jetzt sind die alle wieder weg. Also 2007 sollte das dann wirklich, da gab es so eine Zeit, wo es wieder verschwinden sollte. Dann kam 2010, der Flugzeugabsturz und jetzt ist es eben die Linie. Wir sagen, ja, ganz schlimm, sowjetisches Kriegsverbrechen. Aber worauf ich immer wieder hinweise, auch bei meinen russischen Kollegen, ist, wir glauben immer, wir wissen alles über Katyn und wir wissen so relativ wenig. Und ich würde gern mal an die Akten kommen, wie die Zeugen, die es ja in Nürnberg gegeben haben sollte, das wurde dann, die wurden dann ausgewählt, also es gab ja dann deutsche Zeugen und russische Zeugen, an zwei Tagen wurde über Katyn verhandelt in Nürnberg. Ich würde gern wissen, wie die ausgewählt worden sind, welche Kommission es dabei gegeben hat. Ich würde gern mehr über die geheime Wyszynski-Kommission auf dem Nürnberger Tribunal wissen. Uns fehlen noch so viele Akten. Und an die kommen wir überhaupt nicht ran. Also das ist so eine ambivalente Politik, nicht? Aber staatlicherseits, also da gab es schon symbolische Gesten. Das hatte ich gar
nicht. Habe hier zwei Aspekte betont noch in dem Brief hier. Also erstmal die offizielle Position des polnischen Staates, also der Kommunisten und der Bischöfe, die einfach die Schuld im Namen des polnischen Volkes quasi eingestanden haben. Das ist jetzt sozusagen, das sind zweigleisige hier. Ja, genau. Okay. Also, ja.
Zu dieser Erklärung der Duma 2003, 10, ja. Das, im November, zu dieser Erklärung. Ja, schon, das war eine staatliche, das war ein wichtiger, ja, staatlicher Akt gewesen. Nur, es ist immer die Musik, ja, es ist immer die Melodie, die ja die Tonlage angibt. Und da heißt es ja, oder da ist ja in dieser Erklärung, ja im Grunde genommen, von der russisch-polnischen Opferbereitschaft die Rede. Das ist ja der Ton, der Tenor. Polnisch-russische Opferbereitschaft, polnisch-russische Opfergemeinschaft im totalitären Staat, in einem totalitären Staat. Also, das stieß in Polen ja nicht ja ohne weiteres auf eine große Zustimmung. Das zum einen. Dann staatliche Akte. Sie haben diesen Verlag erwähnt. Ja. Dann aber denken wir da in diesem ganzen Zusammenhang auch an andere Verlage. Denken wir an andere Autoren und an andere Bücher wie Juri Muchin zum Beispiel, also ein absoluter Erfolgsautor, ein Mann, dessen Bücher, und da gibt es schon eine ganze Menge von, das sind ja Longseller. Und wie heißen diese Bücher zum Beispiel? Ja, die antirussische Niedertracht, antirassistischer Podlast, ja, der Katynski Detektiv, das brauche ich nicht zu übersetzen, und das ist das. Das verbreitet sich ja in immensen Zahlen in Russland, bis heute Tag. Und diese Bücher werden manchmal auch in akademischen Zeitschriften ja positiv besprochen. Gut, und dann zum Weiteren, und darauf wolltest du vielleicht ja hinaus, Andrzej, der Brief der polnischen Bischöfe. Also in diesem Zusammenhang wäre vielleicht, also es gibt da eine mögliche Parallele, in diesem Zusammenhang wäre vielleicht zu denken an die Botschaft die Anfang der 2000er Jahre der Patriarch Kirill und unser Episkopat gemeinsam in Warschau bei dem Besuch des Patriarchen Kirill in Warschau 2002 unterzeichnet haben. Es hieß ja Orange Donaldo Polskiego i Rosyjskiego, also die Botschaft an die polnische und an die russische Nation. Diese Botschaft besteht ja aus drei Teilen und insbesondere ja der mittlere Teil ist ganz wichtig, also der erste Teil, da wird über die Notwendigkeit des Dialogs zwischen Polen und Russen gesprochen, aber der zweite Teil, bei weitem der größte Teil, ist eben ja den polnisch-russischen Beziehungen gewidmet. Also eine ganz wichtige Sache, im Sinne, durchaus im Sinne ja dieses Briefes der polnischen Bischöfe an die Deutschen damals. Und ja, der dritte Teil, aber das ist schon eine rein kirchliche Angelegenheit, es geht darum, dass die orthodoxe und dass die katholische ja, Kirche im heutigen säkularisierten Europa ja Zeugnis ablegen sollen von ihren Werten und so weiter und so fort.
Ja, die sollen jetzt auch gemeinsame Werte in Europa schützen, sind gegen auch Gender und so weiter. Das sind so auch einige Blüten, die da auch in dem sozusagen in der Absicht stecken. Ja, ich wollte noch auf diesen Brief weiter hinaus dann später, aber gut, wenn du das schon den erwähnt hast, will ich auch sagen, dass der Köhl gleich eben gesagt hat, auf dem Flughafen bei seiner Ankunft, dass das nicht politisch sozusagen zu verwerten sei. Das ist eine kirchliche Angelegenheit, das ist seine Meinung und so weiter, aber das, meiner Meinung nach kam es nie sowas ohne Absprache mit, ja, mit der, ja, sagen die Regierung gegeben haben. Frau Weber, Sie haben hier erwähnt, eben, also, dass es ja, Initiativen gibt, dass es eben auch richtigerweise, natürlich ja ganz viele eben auch Publikationen, auch so bestimmte Gesten auch seitens der russischen Staates gibt. Aber ich habe jetzt ein Interview hier ja, aus August, vom August ja, dieses Jahres. Und da ist ein Gespräch mit Jan Raczynski vom Memorial, also der Vizevorsitzende von Memorial. Und der erzählt über ein Buch, das bald erscheinen soll, und zwar über Katyn. Und der äußert sich immer noch kritisch, was eben die Einstellung der russischen Behörden ja, zu dem Buch eigentlich ist. Und da sind so Fragen, warum will eben Kreml, also das Kreml nicht einfach zur Rehabilitierung der Opfer irgendwie zulassen? Und ja, was weiß man über also dieses Schulbuchproblem auch? Aber auch, dass der Film Katyn, der da ausgestrahlt wurde, nichts im Bewusstsein der Russen verändert hat. Gut, das braucht man auch nicht zu erwarten. Ein Film ist ein Film. Auf der anderen Seite behauptet Raczynski unter anderem eben, dass diese Angst, wenn man jetzt die ganzen Massenmorde so eben auffasst, wie die polnische Seite es so fordert, dass einfach für den Kreml unangenehm bzw. unbequem ist, denn, Zitat, das Kreml geht davon aus, dass, wenn es dazu käme, die Staatsorgane würden an Autorität verlieren und der Staat, dem Staat könnte Zerfall drohen. Das ist eine These, jetzt habe ich es zitiert. Das ist jetzt von Raczynski, also ich schätze, der Mann kennt sich einigermaßen aus mit Russland.
Ja, also Staatszerfall, kann er sagen, würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so hochhängen, wäre in den 80ern weitaus stärker gewesen. Also in der Tat, während der sozialistischen Zeit war Katyn in der Tat ein Politikum. Und das zuzugeben, hätte ganz, ganz andere wirklich politische Folgen und Staatszerfallfolgen gehabt. Heute glaube ich das nicht mehr. Was aber interessant ist, also im Prinzip ist das, was Sie auch bemerken, eine Wiederholung eines Schreibens inhaltlich von Schewardnadze und Khrushchev und Kuschkow und also dem damaligen KGB-Chef und Valentin Falin, die eben Gorbatschow 1989 mit den Worten aufgefordert haben, geben Sie es endlich zu, dass das Stalin war, also nicht das NKWD, nicht Stalin, das hat er dann so nicht gesagt, weil, und das ist ganz interessant, weil wenn wir das noch länger unter dem Deckel lassen, dann kriegen wir ein Problem. Dann wird all das mit dem Zweiten Weltkrieg auch hochkommen. Es ist besser, Katyn zuzugeben und das andere unter Verschluss zu halten. Also Angriff ist wirklich die... Und das ist eine Linie und die findet man eben heute noch. Und ich glaube, damit kann man die russische Katyn-Politik ganz gut erklären. Also besser das zugeben, weil dann haben wir es weg und das ist so prominent. Wenn wir uns damit jetzt ein Problem machen, dann kommen die ganzen anderen sowjetischen Kriegsverbrechen hoch. Dann kommt hoch, dass die Rolle der CGK, also dieser außerordentlichen staatlichen Kommission, die nachweislich, wie wir in der Wissenschaft wissen, Kriegsverbrechen der Deutschen, Kriegsverbrechen Stalins als deutsche Kriegsverbrechen ausgegeben haben. Und Katyn war nur ein Präzedenzfall. Mittlerweile ist das unbestritten in der deutschen Wissenschaft. Aber das ist eben nicht in der Öffentlichkeit. Und besser, man hebt da den Deckel, man lässt da den Deckel drauf. Und das haben Shevardnadze und Falin und Kruschkow 89. Ja, und Jakowlew dann auch, das haben die 89 geschrieben. Also so, und ich denke, Staatszerfall nicht, aber vielleicht in gewissem Sinne doch eine große Infragestellung des Mythos des großen Vaterländischen Krieges. Ja, das ist der systemstabilisierende Mythos. Ja, genau. Das ist ein bisschen
übertrieben. Eine Frage an Marek.
Meine Herren, wenn Sie sich ja dafür interessieren, was gerade ja Professor Weber erzählt hat, das können Sie ja gerne nachlesen in den Erinnerungen von Falin. Die gibt es auf Deutsch. Es gibt die zwei Bücher. Also ganz detailliert nachzulesen, das ist ja auch wichtig und interessant, das nachzulesen, weil wir normalerweise auf Gorbatschow als auf eine ja Lichtfigur reagieren. Das hat ja mit der Glasnost zu tun.
Und jetzt, da wir uns eigentlich, wir haben noch 20 Minuten, aber ich will jetzt Ihnen auch das Feld hier überlassen. Deshalb nur eine Frage meinerseits jetzt an Professor Sebura, auch über die ambivalente Politik beziehungsweise eine, na gut, verständliche in der damaligen Zeit der polnischen Kommunisten, denn aus bestimmten Quellen geht hervor, dass sogar Chruschtschow 1956 eigentlich Gomułka, also dem damaligen ZK-Sekretär in Polen, vorgeschlagen haben soll, über die Akten bzw. über die Frage von Katyn zu sprechen, damit es einmal geklärt wird. Und da hat einfach Gomułka hier geblockt und gemeint, dass das zu unabsehbaren Konsequenzen führen könnte in Polen. Deshalb riet er dem Chruschtschow ab, davon einfach das zu sagen. Und nachdem auch schon nachdem es schon zu Glasnost kam, zu Perestroika, hat noch Jaruzelski an einem Monument in Warschau auf dem Friedhof eben endlich das war ein Kranz, was auch immer was das war, noch eben 85 wohlgemerkt eben an dem Obelisk eben zum Ehren der Opfer von Katyn anbringen lassen mit der Aufschrift den Opfern des Hitlerfaschismus. Also, und erst danach kam es langsam nach und nach zu einer, sagen wir, offeneren Einstellung der polnischen Regierung. Wie siehst du das in dem Zusammenhang?
Ja, wissen Sie ja, das hast du ja schon richtig formuliert, soll gesagt haben. Ja, also, dass es damals zu solch einem Gespräch zwischen Chruschtschow und Gomułka kam, also da gibt es keine Beweise. Also es sind solche Gerüchte im Umlauf. Aber belegen lässt sich das nicht. Wichtig ist vielleicht in diesem ganzen Zusammenhang eins festzustellen. Damals Ende der 40er Jahre und dann in den 50er Jahren bis zum polnischen Oktober, da stand Gericht, da stand Gefängnis auf Katyn. Also es konnten Karrieren abgebaut werden, unterbrochen werden. Man riskierte auch seinen Kragen. Aber dann, und das können Sie ja bei Frau Professor Weber nachlesen in Ihrem Buch, wo sie das ja sehr schön schildert, in den 70er Jahren kam es zu einem interessanten Phänomen, nämlich diese Zweiteilung der polnischen Öffentlichkeit. Also auf der einen Seite diese regierungstreue, offizielle Version und dann auf der anderen Seite die gegenteilige. Wissen Sie, ich kam in die Schule in den 70er Jahren, ja, ich war auf dem Lyzeum. Katyn stand nicht in den Schulbüchern, aber unser Lehrer sprach über Katyn. Als über ein Jahr russisches Verbrechen an polnischen Offizieren. Und dem passierte nichts. Also, es ging durchaus. Also, es kam damals wirklich auf die Lehrer an. Es kam wirklich auf die Lehrer an.
Marco, eine Frage. War es ein konventionelles Lyzeum oder so?
Nein. Ganz allgemein, wenn wir okay. Bilden das so ein ja. Gymnasium okay. In Gut, okay. In Galicien.
Okay. Okay.
Also, es ging. Und im Grunde genommen. Dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, da gab es ja schon diesen sogenannten zweiten Umlauf, also das Samizdat-Verlagswesen, da kam schon eine ganze Menge von Büchern in Umlauf, von Büchern über Katyn und so weiter und so fort. Und in den 10 Jahre später, es war nur folgerichtig, dass die Jaruzelski versuchte, um seine Macht zu stärken, also innenpolitisch, um seine Macht zu stärken, dann bei den Russen, bei Gorbatschow, versuchte ja oder drängte auf die Klärung des Falles Katyn. Aber es war schon zu spät. Ja, im Grunde genommen.
Also vielen Dank, Herr Professor Weber, Herr Professor Zebura. Und bitte jetzt Ihre Fragen, bitte sehr, bitte melden sich alle auch vielleicht, die sich noch bislang nicht gemeldet haben. Das wäre ganz schön, weil es vieles noch nicht besprochen wurde. Wenn Sie sich damit auskennt, weiß, dass es nur ein Bruchteil der ganzen Geschichte ist. Aber bitte sehr um Ihre Wortmeldungen. Ja, gleich hier. Also bitte sehr, Sie sind als Erster, dann etwas Schowski.
Ja, zu dem, sagen wir, polnischen Trauma Katyn. Ich verfolge einigermaßen, sagen wir, genau die polnischen Medien und auch die polnische Politik, weil es zu meinem Beruf als Dolmetscher nahezu gehört. So habe ich das verstanden. Also, deswegen kann ich also zuerst mal darauf hinweisen, dass also innenpolitisch in Polen, das ist tatsächlich eben ein Schlagwort, womit man auch sehr schnell Politik machen kann, in eine bestimmte Richtung, und die Richtung heißt immer, also die Russen sollen still sein, die haben uns genug angetan, und dann ist das Wort Katyn immer gut, um das Publikum für sich zu gewinnen. Zu der Benennung des Geschehens, das ist bemerkenswert, auch in Polen, ich beschränke mich nur auf polnische eben hier Informationen, da ist es das erstaunlich, da ist die Rede zuerst mal also von einem Massaker, so als beliebige Schlagworte, Massenmord, dann kommt als Steigerung Völkermord und in den Medienliteratur Golgatha des Ostens. Da sieht man, welche also Bandbreite da eben vorhanden ist, und die ist dann nach Belieben, je nach politischer Situation, das eine oder das andere Schlagwort mehr in den Vordergrund praktisch treten. Ich erinnere eben an eine Diskussion im polnischen Parlament, in Sejm, vor einigen Jahren, wo es eben ein Beschluss eingebracht wurde, dieses Geschehen eben hier eindeutig politisch zu definieren. Und da ging es darum, kann man das eben tatsächlich als einen Völkermord mit allen Konsequenzen, die sich aber ergeben, eben benennen. Und da gab es große Diskussionen. Letzten Endes hat man sich geeinigt auf eine merkwürdige Formulierung, Massenmord mit Symptomen eines Völkermordes, ja, weil es offenbar diese uneingeschränkte Zustimmung der erforderlichen Mehrheit für diese Bezeichnung Völkermord offenbar politisch noch nicht möglich war. Ja. Das ist also sozusagen für mich diese Bandbreite, und ich sage ja eben hier, was hier einige Mal schon angeklungen wurde bei den Vorträgen, die emotionelle Aufladung dieses Geschehens, was man auch aus polnischer Sicht, auch so wie ich das verstehe, durchaus nachvollziehen kann. Ja. Aber die Gefahr, und da sollte man auch politisch, sagen wir das vor Augen halten, die Gefahr der Instrumentalisierung für die laufende Politik ist leider in der letzten Zeit, hat in Polen eher zugenommen, was ich zu bedauern, also nach meiner Beobachtung feststellen muss. Danke. Wir werden sehen im nächsten Monat, nein, das ist doch ja im nächsten Monat Parlamentswahlen, welche Folgen das hat für die politischen Parteien. Ja, die Spekulationen gehen eindeutig in die Richtung, die Rechte marschiert. Dankeschön.
Ja, bitte, Herr Professor Olschowski, bitte.
Also erstmal wollte ich mich bedanken bei den Gesprächspartnern vorne an der Runde. Ich hatte die Organisatoren bewundert, bestaunt für ihren Mut. Das Stichwort Katharsis als drittes Element für die Tagung einzuführen. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir danach suchen, ob es da Möglichkeiten gibt, wie aus Erschütterung und vielleicht Reue auch Umkehr möglich ist. Ich würde gern dieses Stichwort von dem Bischofsbrief und den deutsch-polnischen Beziehungen noch mal kurz aufgreifen. Das Interessante daran war, dass das ja eine Stimme aus dem vorpolitischen Raum war. Es war ja die Antwort auf die EKD-Schrift über die Deutschen im Osten, auch wenn sie nicht an die Evangelischen adressiert war, das fiel den polnischen Bischöfen schwer offenbar, sondern an die deutschen Brüder. Und es war adressiert an die westdeutsche Öffentlichkeit, keine Frage.
Das ist klar, das
aber alle Deutschen waren gemeint. Und da kam dann gleich aus der DDR die Spitze, dass man die Bischöfe aus dem Osten angriff dafür, dass sie nicht ein Votum separatum in der Antwort, weil doch die DDR wunderbare Verhältnisse habe. Also da steht eigentlich nichts im Raum. Noch einmal, das, was dieser Brief bewirkte, ist, er hat alle, die Selbstrechtfertigung auf Revanchegedanken oder wie immer, die hat er moralisch entmachtet mit dem Satz, wir bitten um Vergebung. Denn bis dahin durfte man auch in der deutschen Öffentlichkeit annehmen, dass die Polen moralisch im Vorteil sind, nach dem Ergebnis von Krieg, Okkupation und immer. Natürlich. Die Vertreibung und die Grenze war sozusagen der wunde Punkt. Der war politisch, rechtlich betoniert und in der Gesellschaft mindestens zwiespältig. Aber durch den Briefaustausch kam was in Bewegung. Es wurden ja offen Kontroverse ausgetragen, immer noch in Westdeutschland. Wir in der DDR haben sie mit schlagendem Herzen beobachtet. Und verfolgt, denn zum Beispiel evangelische Gremien haben natürlich darüber auch debattiert. Der Sprung auf die russischen Verhältnisse. Es bräuchte vielleicht eine Kraft, eine Stimme eben aus der Zivilgesellschaft, die den Mut hat, zu sagen, wir bitten um Vergebung. Unter demokratischen Verhältnissen waren in der Folge die Politik am Zuge. Sie musste mit der Bewegung in der Gesellschaft was anfangen. Und das passierte ja dann auch. Ne? Die große Koalition und der Versuch, also Ostverträge hinzukriegen. In dem Falle ist es sicher schwierig. Auch hier meine ich, Polen hat nicht die Sowjetunion überfallen. Der normale Pol hat keinen Anlass, Schuldgefühle selber zu empfinden gegenüber Russland oder Sowjetunion, Russland heute. Es müsste die andere, die stärkere Seite auch, sage ich mal, sein, die den Schritt tut, wagt. Freilich würde sie nur wagen, wenn sie bereit ist, und da wurde ja eben gesprochen, dass da wenig Bereitschaft besteht, in breiter gesellschaftlicher Front die Aufarbeitung, eine selbstkritische, juristische Aufarbeitung der Verbrechen, die auch in der russischen Gesellschaft und sowjetisch-russischen passiert sind. Denn ich fürchte, das fürchtet offenbar die offizielle Politik, dass ein Ventil geöffnet, könnte dann weitere Folgen haben. Aber noch einmal, ich habe bei dem Begleiterklärung des Pichoja hieß er wohl, der die Jelzin-Akte übergab, einen der merkwürdigen Satz gefunden, nämlich, es gibt keine guten nachbarschaftlichen Beziehungen ohne Aufrichtigkeit.
Mhm. Ja, und
die Aufrichtigkeit, und darum wäre es
vorgegangen. Da kommen Sie einfach auf das Wort im Katharsis, denn ich habe ein bisschen auch gestutzt, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, weil hier Herr Kopp da der Ideengeber war, und ich habe das auch zu schätzen dann gelernt, denn wenn ich mir dann überlegte, dass es doch eine Chance ist, Katharsis, also Bereinigung, auch selbst also die seelische Reinigung, Katharsis, und in den letzten Jahren gab es eben auch gute, sagen wir, auch Schritte auch aus Polen Richtung Russland. Zum Beispiel Adam Rotfeld, der ehemalige polnische Außenminister, ein Russlandkenner, also einer der besten Russlandkenner, übrigens auch jahrelang in Russland und so weiter, der hat gesagt einfach, wir sollten als Polen und Russen, also aus dem Punkt heraus jetzt gehen in die Zukunft, dass Katyn uns verbindet, weil da auch Russen ermordet wurden, also Millionen von Russen unter Stalin. Und deshalb sollte man irgendwie auch als Anfang hier verstehen. Noch zu Ihrer Anmerkung jetzt so, was die Vertreibung der Deutschen angeht hier. Es ist so, das ist etwas komplizierter, in einem Satz nur, weil eben, wie gesagt, eben die Polen die Vertreibung der Deutschen vor 1939 und während des Krieges nie angestrebt haben. Wenn jemand ein Dokument findet, dass Polen irgendwo so Forderungen stellte auf Breslau, dann gebe ich ihm eine Runde, wirklich, was ich bestellen kann, was er will. Es gab keine solchen Forderungen eben. Die Polen wurden, das war keine souveräne Regierung. Da kam, so wie übrigens auch in der DDR, eine Clique, politische Clique aus Moskau, die wurde gebracht und einfach, die hat an der Macht, also die sind an der Macht geblieben bis 89. Okay, bitte, Professor Ruchniewicz. Ja, ja. Professor Ruchniewicz, bitte.
Ja, ich greife ganz gerne auch jetzt dieses Stichwort Katharsis und ich möchte auch vielleicht in Erinnerung rufen, dass sehr viel auch im Kleinen passiert ist. Das heißt, wir haben jetzt bisher sehr viel über die große Europapolitik gesprochen, über die Beziehungen. Das ist selbstverständlich wichtig. Aber stichwortartig sind hier auch in der Diskussion Organisationen genannt worden, wie zum Beispiel Memorial. Und ich möchte auch in Erinnerung rufen, dass viele Polen auch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben. Zum Beispiel Memorial in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Carta arbeitet seit vielen Jahren an der Erstellung der sogenannten Deportationslisten von Polen ins Innere der Sowjetunion. Das sind die Namenslisten. Man weiß auch, dass auch sehr viele Polen jetzt direkt sich beim Memorial gemeldet haben mit der Frage, ob sie die Schicksale ihrer Verwandten aufklären können. Und sogar wenn es auch um Tote gegeben hat, haben diese Verwandten vom Memorial einen Brief bekommen, wo sie sich im Namen des damaligen Staates Memorial entschuldigt hat. Für viele Personen war das der Abschluss eines gewissen Prozesses. Das heißt, bis dahin wussten sie nicht, wo ihre jetzt Verwandten begraben worden sind. Sie wussten auch nicht jetzt über ihre Schicksale. Memorial konnte es schaffen, dass sie nicht nur genaue Informationen bekommen haben, wo jetzt ihre Verwandte jetzt im Lager die Zeit verbracht haben, sondern wenn sie in der Tat gestorben sind, wo sie sogar begraben sind. Und ich kenne Beispiele, wo in der Tat sogar auch kleine Skizzen beigefügt worden waren, diesen Briefen, wo tatsächlich auch diese Gräber verzeichnet worden waren. Also ich glaube, da müssen wir in der Tat, und ich bin einverstanden mit dem, was auch Sie gesagt haben, diese Frage wird sehr oft instrumentalisiert. Es hängt immer wieder jetzt von der Großwetterlage. Aber man müsste dann vielleicht sich nicht immer, sagen wir mal so, von der Politik irgendwie instrumentalisieren lassen, sondern dann auch vielleicht so auch anerkennen, dass es bestimmte symbolische Gesten inzwischen auch gegeben hat, nicht nur in den deutsch-polnischen, aber auch in den polnisch-russischen Beziehungen. Und die müsste man immer wieder vielleicht in Erinnerung rufen, denn sonst, wenn sie von der Politik mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt und dann wird das eines Tages dann doch vielleicht bekannt gegeben, dass es doch nichts stattgefunden hat. Das stimmt einfach nicht, denn inzwischen sind 25 Jahre vergangen und da ist einiges passiert mit Schwierigkeiten, aber der Dialog ist nicht abgebrochen worden zwischen den Gesellschaften und der besteht immer noch.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Wortmeldung, denn es wurde auch jahrelang übersehen, bisschen wir auch bewusst politisch nicht jetzt gerne genommen von bestimmten auch Parteien, auch in Polen, aber auch in Bezug auf die DDR und die Sowjetunion. Das heißt ja, natürlich waren es aufgedrückte Freundschaften, weil von oben in der DDR sowieso, was hatten eben Deutsche eben mit Russen außer so von politischen irgendwie Begebenheiten gemeinsam gehabt, deswegen ja auch in der Geschichte gut, die Zarin und so weiter, das ist gut. Aber es ist so, in den Jahren nach 1945 gab es natürlich ja eine Okkupation, eine Besetzung Polens durch die Sowjetunion. Polen war auf jeden Fall in der Einflusssphäre der Sowjetunion, aber auf der anderen Seite gab es eben eine, ich würde sagen, jetzt in Bezug, was eben Professor Juchniewicz hier gesagt hat, auch immer doch eine Annäherung der beiden Völker, obwohl es die Grenzen gab. Wenn ich jetzt sage, es gab propagandistische Veranstaltungen, Kolberg, also Kołobrzeg, Festival, also das Festival des russischen Liedes und so weiter, also des Soldatenliedes. Aber es gab eben auch andere Initiativen und ich muss sagen, nicht, dass Polnisch und Russisch eben sehr ähnlich sind. Also wenn jetzt viele Polen meinen, ja, ich kann auch Russisch. Nein, also nach zwei Sätzen ist er draußen. So wie wenn ein Deutscher sagen würde, ich kann Holländisch. Ungefähr so. Man kann irgendwie aus dem Kontext heraus was verstehen, aber wenn man das irgendwie genau aufnehmen will, also verstehen will, geht es nicht. Und es gab auch vieles, was in Deutschland nicht gab. Also russische, sagen wir, Sänger, also Okudzhava, Wysocki, auch Biczewskaja und so weiter, das war sehr populär. Es gab Freundschaften zwischen polnischen Dissidenten, aber auch Okudzhava war in Polen wahrscheinlich mehr bekannt, vielleicht zu einer gewissen Zeit, als in Russland selbst, weil er auch nicht so sehr konform war. Und jetzt ist ein wichtiges Ereignis, beziehungsweise eine wichtige Entwicklung zu beobachten. Denn nach den ganzen Schwierigkeiten zwischen Polen und Russland jetzt in den letzten so zwei, drei Jahren, jetzt begrenze ich das so, und nach dem Absagen des russischen Jahres in Polen und umgekehrt, war eine wichtige Prüfung bzw. ein Beobachtungsfeld, was passieren würde eben nach diesen ganzen Ereignissen mit dem kleinen Grenzverkehr zwischen Polen und der russischen Enklave Königsberg. Es hat sich nichts Negatives getan. Die Russen kommen in Scharen, natürlich ja auch wegen der bestimmten Wahlen, die es in Polen gibt. Die Beziehungen sind da vor Ort ganz okay. Es kommt zu keinen irgendwo Ereignissen, die man verallgemeinern kann und jetzt sagen, oh, die Polen und die Russen haben was gegen sich. Und jetzt als Letztes, Sie kennen diese Geschichte mit diesem Motorradclub, ja, der von Russland aus ja nach Berlin kommen wollte, über Polen und so weiter. Es gab einen Aufschrei auch in Polen. Aber es gab natürlich auch eine polnische Motorradgruppe, die Route gut geheißen hatte. Die hat zwar nicht so stattgefunden, wie sie sein soll, wie sie es sollte, aber jetzt gab es eine Art Route von Polen aus Richtung Russland. Also einige hundert, ich weiß nicht, wie viele es waren, Motorräder, also Motorradfahrer aus Polen, sind Richtung Osten gefahren. Und was passierte? Dann lasse ich eben die Berichte sehr interessiert, weil ich auch darüber geschrieben habe. Und die sagten, die Aufnahme, der Empfang in Russland war hervorragend. Überall Freundschaft, Entgegenkommen und Hilfsbereitschaft. Wenn man das, ich weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber es ist ein gutes Zeichen. Also wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich es einfach Herr Professor Zebura und Frau Claudia Weber einfach danken für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Vielleicht nur ein kurzes Wort zum Abschluss, meine Damen und Herren. Ich würde das vielleicht ja abgekürzt so formulieren. Russland hassen die Polen, Russland als Idee, aber die Russen mögen sie. Aber die Russen mögen sie. Ja.
Ja, schönen Dank. Schlusswort steht mir nicht zu. Ich denke, Sie alle haben ja die letzten beiden Tage hier sehr viel gehört, miteinander gesprochen und diskutiert. Ich möchte nur seitens der Bundeszentrale darauf hinweisen, dass wir an dem Thema dranbleiben. Wir haben hier auch noch jetzt in der Pause und vielleicht in den nächsten Minuten natürlich unsere Polen-Experten vor Ort, die Sie auch noch befragen können, wenn Sie Fragen an Sie haben, jetzt gleich in der Pause oder wann auch immer. Darf Ihnen auch noch empfehlen, Zeit ist noch und geöffnet ist auch noch bis 16 Uhr, glaube ich, heute unser Medienzentrum unten, 14 Uhr. Naja, Zeit ist noch, das zu besuchen. Und auch da haben wir eine Menge Literatur für Sie zu dem Thema bereit liegen. Wichtig wäre mir noch, dass Sie mitnehmen und vielleicht mal in einigen Tagen, so 10, 12 Tagen, nochmal die Seite Katastrophe, Katyn, Katharsis anklicken. Denn dann werden Sie die Veranstaltungsdokumentation dort finden. Es wird einen Audiomitschnitt geben. Es wird auch nochmal, sofern mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird, downloadbar. Die Vorträge werden dort nochmal herunterladbar sein. Also das alles auch im Sinne von Nachhaltigkeit, sodass Sie, wenn Sie das ein oder andere nochmal konkret sich in Erinnerung holen wollen, dort nachlesen können. Aber es wird natürlich auch so aufbereitet sein, dass es für Leute lesbar ist und auch einen hohen Informationsgehalt ist, die jetzt nicht auf dieser Tagung waren. Denn wir wissen aus unseren eigenen Klickuntersuchungen, dass solche Veranstaltungen, das überrascht mich immer selbst, bundesweit zighundertmal angeklickt werden und die Leute eben tatsächlich hineingucken. Also man hat auch sozusagen einen bundesweiten Effekt mit solchen Veranstaltungen und vielleicht hilft das ja auch ein Stück weit, das Thema Katyn, Frau Weber, wir haben uns vorhin in der Pause kurz unterhalten, das wirklich unterbelichtet ist in Deutschland als auch Thema der politischen Bildung, dass wir das einfach auch uns wiederholen. Schön, wenn Sie da alle ein bisschen mitwirken würden. Wir würden uns freuen, wenn Sie selbst also nach Hause gehen und sozusagen im Sinne von Multiplikation das auch weiter verbreiten. Ja, damit sind wir fast am Ende. Das Schlusswort wird Professor Rochniewicz haben. Ich bedanke mich seitens der Bundeszentrale ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass Sie da waren. Darf Sie dann auch gleich noch zum kleinen Imbiss hier draußen einladen. Und wenn Sie Fragen haben, auch im Nachgang des Seminars, Sie können mich jederzeit anrufen. Meine E-Mail-Adresse haben Sie oder auch die von Krzysztof Rochniewicz, von unseren Referenten. Alles kein Problem, dann einfach anschreiben und Sie werden Antwort erhalten. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da waren.
Ja, ich schließe mich auch gerne an und wenn ich jetzt diese zwei Tage kurz resümieren darf, bitte erwarten Sie von mir jetzt keine großen Reden, sondern ich versuche vielleicht doch das so zu formulieren. Wir haben in der Tat versucht, ein bisschen Standort zu bestimmen, das heißt, um deutlich zu machen, worüber wir reden, wie die Befindlichkeiten sind. Deswegen freue ich mich, dass wir und dass es uns gelungen ist, für dieses Thema so tolle Referenten, Referentinnen zu gewinnen. Denn uns ging es darum, dass wir versuchen, unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema zu gewährleisten. Das heißt, dass Sie nicht nur die eine Meinung bekommen, sondern dass Sie zu dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln Meinungen hören können. Außerdem haben wir uns auch bemüht, die Kolleginnen und Kollegen einzuladen, die zu dem Thema schon geforscht haben, die sich schon seit längerer Zeit mit dieser Problematik beschäftigen. Das heißt, dass es eine Möglichkeit dann besteht, im Anschluss an die Vorträge doch vielleicht das ein oder andere Gespräch fortzusetzen. Also das, was wir in diesen letzten zwei Tagen gemacht haben, zum Zweiten, also nicht nur Standortbestimmung, sondern wir haben auch versucht, bestimmte Perspektiven auch zu geben. Selbstverständlich viel hängt das jetzt von Ihnen ab, ob Sie diese Ideen aufgreifen und vielleicht für Ihre Arbeit dann irgendwie verwenden. Das finde ich schon wichtig. Deswegen freue ich mich, dass die Bundeszentrale politische Bildung auch diese Möglichkeit geschaffen hat, dass man, ich gebe schon zu, manchmal vielleicht zu schnell geredet, manchmal vielleicht konnte man nicht alle Bilder sehen, dass Sie vielleicht im Nachgang jetzt zu dieser Tagung auch im Internet die Materialien nachschlagen können und vielleicht dann für Ihre Arbeit verwenden können. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass wir in absehbarer Zeit, du hast jetzt von 3 Wochen gesprochen, das finde ich auch toll, also das heißt, jeder erinnert sich immer noch daran und ganz frisch und kann ganz schön auch nachschlagen. Auch diese Tagung zum Schluss und zum Dritten hat auch mir auch deutlich gemacht, dass es wichtig ist, vielleicht sich mit manchmal Themen zu beschäftigen, die nicht selbstverständlich sind. Also das heißt, damit können wir vielleicht auf unsere Befindlichkeiten, ich spreche jetzt als polnischer Historiker, auf bestimmte Befindlichkeiten hinweisen. Ich möchte, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich möchte Sie jetzt nicht jetzt irgendwie überreden oder jetzt einfach überstrapazieren, sondern ich wollte einfach, und das war, glaube ich, uns gelungen in diesen zwei Tagen, ja, Material einfach zu liefern, zum Nachdenken, zum weiteren Gespräch. Und du hast das Buch von Frau Weber schon angesprochen. Das Buch kommt in den nächsten Wochen in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung heraus. Das finde ich auch sehr gut. Und ich denke, mit einer anderen Publikation, die jetzt noch nicht erwähnt worden ist, aber die in Polen zunächst ein Bestseller war, nämlich ein Atlas der Vertreibungen, Aussiedlungen und Fluchtbewegungen aus Ostmitteleuropa, wobei man sich hier vier Nationen unter die Lupe genommen hat, nämlich die Deutschen, die Juden. Die Juden haben wir heute nicht angesprochen, tut mir leid, aber das würde dann wahrscheinlich noch das Thema etwas sprengen, aber gehört auf jeden Fall dazu, auch jetzt was das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in den polnischen Ostgebieten anbetrifft. Das ist nur stichwortartig, nur zur Erinnerung. Aber in diesem Atlas finden Sie auch genauere Informationen auch über diese Vorgänge auf dem polnischen Territorium. Wie gesagt, am Beispiel der Deutschen, der Juden, der Ukrainer und der Polen. Und diese Publikation hat die Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. Und wie ich weiß, war das auch ein Bestseller, sogar in der Bundeszentrale für politische Bildung selbst ist zum zweiten Mal auferlegt worden, mit über 30.000 Exemplaren, glaube ich, insgesamt. Ist das schon eine staatliche Zahl an Exemplaren? Das heißt nur, dass das Interesse für diese Problematik nach wie vor nicht nachlässt. Und ich freue mich, dass wir diese schöne, nicht nur Ergänzung, sondern Erweiterung auch des Themenspektrums in der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung dadurch auch erfahren, wenn auch das Buch von Frau Weber erscheint. Mir bleibt zum Schluss, ich wollte kurz reden, zum Schluss einen herzlichen Dank zunächst an die Bundeszentrale für politische Bildung auszusprechen, für unseren Partner. Wir haben, das ist schon gestern von Lotta kurz angesprochen worden, uns inzwischen so eingespielt, dass wir seit vielen Jahren versuchen, Themen aufzugreifen, die für die deutsch-polnische Nachbarschaft relevant sind, aber gleichzeitig über diese Nachbarschaft hinausgehen. Also das heißt, dass wir auch Themen aufgreifen, die uns diese Nachbarschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten kann, aufgreifen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir auch in diesem Jahr die Mühe nicht gescheut haben und dass wir so tolle Referenten und auch Sie als Publikum auch gewonnen konnten, denn die Zahl des Publikums zeigt auch, dass das Interesse auf Ihrer Seite für dieses Thema nicht nur vorhanden war, sondern dass Sie auch sich bereit erklärt haben, zwei Tage zu investieren, um dabei zu sein. Ich möchte mich auch bei unseren Kollegen Andrzej Stach für die Moderation bedanken. Er hat das sehr toll gemacht und ich hoffe, Sie haben auch genossen seine jetzt Einwürfe, die es immer wieder und Impulse, die er immer wieder gegeben hat. Und dann zum Schluss bedanke ich mich bei den Frauen, die Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung, die uns in diesen letzten zwei Tagen auch toll betreut haben. Also vielen herzlichen Dank. Und ja, mir bleibt nur für nicht dem Willy Brandt-Zentrum, bleiben Sie treu, weil Sie das Willy Brandt-Zentrum nicht kennen, aber bleiben Sie jetzt der Bundeszentrale für politische Bildung treu und ich hoffe, Sie können in der Tat interessante Materialien dann auch runterladen und vielleicht dann sich noch an diese Tagung erinnern. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen auch.
Vielen Dank an die Technik.